It's for my Dutch friends. It's my German is much easier to understand than my ugly English, and so. How many people really, really, in a sense of really, don't understand German? Okay, I will give my talk tomorrow in English. Ich trage auf Konferenzen grundsätzlich nur nach Koreanern und Franzosen vor, dann ist mein Englisch immer so halbwegs erträglich. Anyway. So. Also gestern diesen Verschwörungstheorie-Vortrag, wo ich eigentlich eher in Sorge war, habe ich doch ziemlich genossen. Also was Ron und Frank da gemacht haben, war wirklich also interessant. Insbesondere hat mir einiges die Augen geöffnet, die sich wirklich Probleme hatte, die Realität zu mappen. Ich bin Mathematiker, insofern sind einige Sachen für mich real, die ich einfach beweisen kann, einfach hinschreiben kann. Und diese Sache dann mit der Realität in Korrelation zu bringen, wird immer schwieriger. Insbesondere in unserer jetzigen Konstellation, dass irgendwie berühmte EDV-Dienstleister, war ja in der Datenschleuder gesagt, ich nenne jetzt keinen Namen von dieser Firma am Potsdamer Platz, wirklich nicht realisieren, dass sie einen Funklan haben, dass sie einen Funklan Abstrahlung kein akademischer oder Hacker-Problem ist, sondern ein grundlegendes Feature der Sache, so dass also wenn du Funkwellen aussendest, dann können Leute Funkwellen empfangen. Also diese Tatsache ist normalen Industriehirnen schwer vermittelbar offensichtlich. Also es ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir ist so eine Müdigkeit da, wenn ich diese neuen Sicherheitslücken irgendwie höre, ist einfach eine Müdigkeit da, wenn ich dann da sitze und sage, ja, okay, irgendwie nachts in der Kälte rumfahren und sich dann vor große Firmen setzen und dann mal zu gucken, was da drin ist, ist spannend, aber es darf doch nicht alles so einfach sein. Also, man kann es mir auch niemand erklären und ich habe irgendwie noch keinen, also ich versuche dann die Leute immer in höhere Performance zu beleidigen und die reagieren trotzdem nicht. Also es ist grundsätzlich, wenn das, und was mich besonders fasziniert, es ist ja zumindest bei diesem Bundbetriebssystem inzwischen klickbar. Man kann irgendwie so Sicherheit oder Netzverstecken anschalten. Also wir werden hier in dem Vortrag ausführlich zeigen, dass es nicht wirklich Sicherheit bietet, aber das bietet zumindest für unmotivierte Leute, die ansonsten ihre Zeit nur damit verbringen, Dönershops zu hacken oder so. Für diese Leute mag es eine Zeit lang abhalten, aber auch diese Dönershop-Hacker werden mal älter und in einem halben Jahr, wenn sie mal sich irgendwie auf den Hintern setzen und nicht so viel mit der Anlage rumspielen, dann können sie auch diese Angriffe, die wir hier zeigen, eigentlich problemlos durchführen. Der letzte Punkt, Web einschalten, und da warte ich auf Pfeffes Zwischenruf, da hatte ich eine erhebliche Diskussion mit ihm, weil Web taugt nichts, ist seine Meinung, und wenn es gar nichts taugt und jeder jedes halbmotivierte Script-Kitty es machen kann, dann ist es nicht sinnvoll, es auch noch anzuschalten, und hier auf dem Kongress ist es ja auch nicht angeschaltet aus mehreren Gründen. Und wie so oft, im Prinzip hat Pfeffe recht. Das ist wirklich kein Schutz und ist eigentlich nur eine Schutzemulation. Allerdings gibt es, wie gesagt, also es gibt nicht nur die 20% motivierteren Script-Kiddies, sondern es gibt auch 80% wirklich Dumpfbacken, die dann rumlaufen mit einem iPad-Phone und meinen, hier ist eine berühmte Hackerfirma und ich bin drin. Versucht mal einem Pressefuzzi zu erklären, dass er drin ist zwischen zwei Carports und einem faschistischen IDS und da sich nicht mal in der Nase kratzen kann, ohne dass wir seine Telefonnummer und die Adresse seiner Ex-Freundin auskriegen. Das ist nicht vermittelbar. Also es gibt durchaus Gründe für den Grundschutz, also für ganz große Dilettanten, also die rumlaufen, also die Sache einzusetzen. Zum Thema Realitätsabklär. Die IEEE ist nicht die Deutsche Telekom. Also ist es eigentlich eine Institution, wo man eigentlich davon ausgeht, dass die eigentlich im Prinzip wissen, was sie tun. Und ich habe im Prinzip, also im Vergleich zu Deutsche Telekom oder irgendwie, also in der normalen Krypto hat man ja, wenn also ich weiß nicht, ob Leute irgendwie Premiere sehen oder sowas, also die Krypto ist dort so schwach, dass sie irgendwie on the fly mit irgendwie einer Chipkarte irgendwie scheinbar geknackt werden kann oder ohne Chipkarte. Also es ist teilweise also wirklich schlimm und die IEEE hat man irgendwie doch ein bisschen virtuellen Einsatz erwartet, aber es ist nicht der Fall. Und ich lade euch irgendwie mal ein, mir mal bei diesem Realitätsabgleich zu helfen, ob diese Mathematik, die da zugrunde liegt, wirklich so schwer und unverständlich ist, dass die also nicht vermittelbar ist in keiner Weise. Ein kleines Vorwort, das ist eine Sache, die ist offensichtlich selbst angehenden Informatikprofessoren schwer zu vermitteln. Es ist trotzdem noch ein Unterschied, ob wir diese 128-Bit oder diese 40-Bit haben. Der kleine Unterschied ist folgendes, wenn man 40-Bit hat, dann langt es eine kleine Menge von Paketen aufzuzeichnen und dann fertige Programme, die für diese verschiedenen SSL-Hacks im Netz sind, einfach loslaufen zu lassen. Irgendwie ein paar Informatik-Tools zur Seite zu rempeln und übers Wochenende das rechnen zu lassen. Man braucht keinerlei zusätzlichen Verstand. Man braucht also irgendwie ein paar abgefangene Sachen. Man muss sich keine Sorgen über das Protokoll machen. Man hat diese Sache, man hat einfach ein paar Bithaufen und schmeißt da dieses dumme Rechensystem hin, das inzwischen also nur so viel Rechenpower benötigt, wie halt irgendwie an der Uni oder in einem erfolgreichen Start-up-Unternehmen halt übers Wochenende rumsteht und kann es dann brechen. Also, es ist durchaus noch der Fall, dass die Silberkarte noch einige kleine Zusatzprobleme hat. Übrigens nur mal zur Nomenklatur. Die schreiben ja teilweise 128-Bit- oder 64-Bit-Schlüssel. Das ist natürlich nicht besonders zutreffend, weil 24-Bit von den Schlüsseln, also auch von 128-Bit-Schlüssel und von einem 64-Bit-Schlüssel werden einfach im Klartext übertragen und sind so bei der effektiven Schlüssellänge nicht zu berücksichtigen. Das bedeutet, mit einer silbernen Karte kann jemand hingehen, ein paar Pakete aufzeichnen, also man kann genau ausrechnen, wie viel man braucht, um ganz sicher zu sein, dass es eindeutig der richtige Schlüssel ist, aber alles nicht aufregen und dann was ziemlich Dummes loslaufen. Das waren die ersten Cypherpunks, Cracking Rings, ist mehr eine Webhistorie. Also wie gesagt, also innerhalb von anderthalb Stunden kann man das eigentlich mit fertiger Software zusammenklicken. Und zwar schon vorher. Also das ist, sagen wir mal, ja, also wirklich, das ist mit dem Lastwagen kurz vor die Tür fahren und dann ist Ruhe. Also das ist jedenfalls, also die 40-Bit tun also zusätzliche Unsicherheit nochmal induzieren. Aber jetzt mal konkret, also zu dem Protokoll. Das Protokoll verwendet intern einen Stromchiffrierer und verschlüsselt also die Pakete komplett, tut noch 24-Bit als Initial Vector vorne dran und verschlüsselt dann alles weg. Worauf ich hauptsächlich jetzt mal raus will, ist irgendwie ein paar kleine mathematische Sachverhalte, also wirklich ein paar kleine. Ich habe da nichts vereinfacht. Ich habe da wirklich die normale Mathematik hinschrieben und meine Hoffnung ist, dass ihr sagt, ja, es ist einigermaßen verständlich, dass man zwei Sachen addiert und so weiter, weil das ist eine Leistung, die Protokolldesigner scheinbar nicht auf die Reihe gekriegt haben. Also nochmal zur Wiederholung, ein Stromchiffrierer ist eine kleine schwarze Kiste, ihr steckt oben einen Schlüssel rein, also ein Bithaufen, so wie 128-Bit, und dieser schwarze Kasten, der produziert einen Schlüsselstrom, unten raus, im Prinzip beliebig lang, und dieser Schlüsselstrom wird mit dem Klartext verknüpft, und er gibt dann den Ciphertext. Also hier geschrieben, Klartext, Schlüsselstrom, Schlüssel, fertig. Entschlüsselung, XOR umgekehrt. XOR dürfte bekannt sein, keine besonders aufregende Geschichte. Also das ist ein Stromchiffrierer und ich habe die Hoffnung, dass also es ansatzweise klar ist, dass diese zwei Sachen zutreffend sind. Wenn man einen schwarzen Kasten hat und den Schlüssel reinsteckt und es mit Plaintext dann verknüpft, dann hängt der Schlüsselstrom nicht in keiner Weise vom Klartext ab. Also es hängt nur vom Schlüssel ab. Und die zweite Sache ist, wenn man zwei Nachrichten mit demselben Schlüssel verschlüsselt, hat man ein Problem. Das ist mit komplizierter Mathematik relativ einfach zu zeigen. Das ist alles. Leute, das ist alles. Das ist wirklich alles. Es ist jetzt kein Voodoo, es ist nichts versteckt. Ich habe nichts in der Hosentasche da zusätzlich. Es ist einfach so, wenn ihr zwei Sachen mit demselben Schlüssel verschlüsselt, dann habt ihr einfach, wenn ihr den einen Klartext habt, habt ihr den
anderen Klartext auch. Also wie gesagt, es könnt ihr hinschreiben, Cybertext 2 kennt ihr, habt ihr abgefangen, ihr kennt Cybertext 1 und ihr kennt den Klartext. Und dann macht ihr diese unheimlich komplizierte mathematische Umformung, dass ihr alles xort. Und was passiert dann? Der Cybertext ist Klartext, Cybertext 2 ist Klartext 2 XOR Schlüsselstrom, der Cybertext 1 ist Klartext 1 XOR Schlüsselstrom und der Klartext 1 ist der Klartext 1. Wenn man die XORen zusammen, dann erinnert man sich vielleicht ganz grob, dass wenn man A und A XOR, dass da 0 rauskommen. Das ist die ganze Mathematik und damit ist man fertig. Also es ist, glaube ich, jetzt für die meisten einigermaßen noch nüchternen Leute, ich glaube auch für die nicht nüchternen nachvollziehbar, dass es wahrscheinlich keine so grundlegend gute Idee ist, den gleichen Schlüssel zu machen. Ich mache jetzt noch eine höllisch kompliziertere Folie, das ist die zweite Folie. Das bedeutet, was passiert denn, wenn man den Klartext nicht hat, sondern nur zwei Ciphertext und die in denselben Schlüssel verschlüsselt sind. Naja, dann kommt auch diese komplizierte Form, dass man die untereinander schreibt und dann XOR addiert. Du hast auf der linken Seite Cyphertext 1, XOR Cyphertext 2, auf der rechten Seite Klartext 1, Klartext XOR 2, weil sich die Schlüsseltexte rausheben. Und dann mal davon ausgeht, dass die meisten Datenpakete irgendwelche Struktur haben. Bei alpinen Netzwerken kommen IP-Adressen relativ häufig vor und normale Texte und so weiter. Ist es nicht so eine richtige Hexerei, das zu machen? Und jetzt nochmal, dass wir mal die Realität mal uns ganz klar vor Augen führen. Das ist jetzt kein sophistizierter Angriff. Wir setzen uns hin und fangen ein paar Pakete an und XOR'n die. Das ist alles. So, es gibt einen ganzen Rudel voll anderer Schlimmheiten, aber das ist im Moment das Wichtigste zunächst mal, weil Leute, die gerne Standards lösen, erinnern sich vielleicht, dass Mast, Stut und Recoms und so weiter, alles religiöse Termini sind, also wohl definierte Termini. Und das Problem ist, da wird nicht recommended, also nicht benötigt, sondern es ist erwünscht, dass der Schlüssel sich ändert. Mit den anderen Worten, ich muss gar kein Verschwörungstheoretiker sein, ich muss einfach ein dummer Unternehmer sein, der was standardmäßig auf den Markt wirft. Zur Erinnerung, es ist legal, standardkonform und so weiter, den Schlüssel überhaupt nicht zu ändern. Also wirklich eine Implementierung, die immer denselben Schlüssel benutzt, ist standardkonform. Und diese Implementierung könnt ihr mit diesem horrenden mathematischen Aufwand, den ich in den letzten zwei Folien gezeigt habe, angreifen. Also ihr seht, es schmerzt irgendwie. Und das ist irgendwie die erste wirklich triviale Iteration. Und es geht dann noch weiter, die Leute haben dann jetzt irgendwie noch großartige Kanonen aufgefahren, aber im Prinzip ist es schon die ganze Tanzveranstaltung. Ich fasse nochmal zusammen, es sind Stromschiffrierer und wenn man den Schlüssel wiederholt, hat man ein Problem. Das ist das ganze aufregende Sachverhalt. So, was machen die Leute, die sagen, es ist erwünscht, den Schlüsselwechsel zu erzwingen? Aber da ist jetzt Schritt Nummer 1, ist klar, eine Implementierung, die überhaupt keinen Schlüssel wechselt, sondern nach den ersten zwei Paketen praktisch gebrochen ist, ist standardkonform. Und die nach den ersten zwei Paketen nach irgendwie 3 XOR gebrochen ist, ist standardkonform. So, und das ist die Realität. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Leute zwar standardkonform sich, aber wenigstens für 50 Pfennig trotzdem noch Gedanken machen. Dann kommen die nächste Problemiteration. Diese Leute verwenden in dem Zeitalter, wo sie irgendwie jede Webseite ein paar Megabyte groß ist inzwischen fast, verwenden irgendwie 24 Bit als Initial Vector für Schlüsselwechsel. 24 Bit ist einfach nicht viel in dem Zeitalter, wo man wirklich Computer mit Gigahertz haben und hunderte Gigabyte Festplatten, da ist das einfach lächerlich. Insbesondere wenn man dann noch irgendwie einen mathematischen Trick anwendet, dann ist man bei der Wurzel, dann ist man bei einigen Angriffen, die auch praktisch sind, bei 4000 Paketen. Also nach 4000 IP-Paketen hat man ein Problem, wenn jemand Halbintelligentes das implementiert hat. Weil nach 4000 Paketen, zum Beispiel wenn man zufällige Initial-Vektoren verwendet, kollodieren die. Also nach 4000 Paketen habt ihr über 50% Wahrscheinlichkeit, dass dieser gefährliche Angriff, dieser komplizierte Angriff, den ich vorhin gezeigt habe, der nur auf dieser Schlüsselwiederholung beruht, da ist. Also nach 4000 Paketen habt ihr bei einer mittelmäßig cleveren Sache Probleme. Also das ist nach dem Wohl, muss man mal grob rechnen, aber nicht mehr als ein paar Sekunden. Bei intelligenteren Implementierungen, also wenn wir uns wirklich bemühen würden zu retten, was zu retten ist, würden, glaube ich, 2 Stunden ausreichen, damit wir anfangen, Probleme zu haben. Also was lernen wir als Lektion 1, wenn ihr einen WLAN betreibt, bitte nicht länger als 2 Stunden betreiben, weil also habt ihr mit den Schlüssel. Und wenn ihr jetzt anfängt, die Schlüssel zu wechseln, das hilft auch nichts. Da habt ihr dann vererbt sich weiter. Also wenn ihr ständig den Schlüssel wechselt nach ein paar Stunden, dann habt ihr irgendwie nach 2 Tagen Probleme, aber das stelle ich mir auch stressig vor. Dann noch was. Ihr erinnert euch wirklich an diese komplizierte Sache, dass einfach der Schlüsseltext XORed wird. Jetzt ist die Frage, ich habe nur einen Ciphertext vorlegen und will was im Plaintext ändern. Und ich gehe einfach hin und schieße ein Bit im Ciphertext um. Was passiert dann mit dem Plaintext? Naja, kippt genau ein Bit im Plaintext um. Also wir können manipulieren, wie wir wollen, die Pakete. Wir müssen die gar nicht entschlüsseln, wir können die manipulieren, wie wir wollen. Das haben sie erkannt, dass das problematisch sein könnte und haben dann eine Checksumme eingebaut. Los, Fehler Nummer 1, 32-Bit-Checksumme sind nicht viel. In der Mathematik habt ihr meistens ein sogenanntes Geburtstagsproblem. Das hängt mit der Beobachtung zusammen. Also wenn ihr in der Kneipe sitzt und fragt, wer hat heute Geburtstag, nur 1/365 sich meldet. Wenn ihr aber fragt, gibt es Leute, die am selben Tag Geburtstag haben, sind schon nach 23 Leuten eine hohe Wahrscheinlichkeit da. Woran liegt es? Man kann Pärchen bilden. Also das ist n über 2, wenn man sich in der Mathematik erinnert. Also es reduziert sich um die Wurzel. Das ist reiner Zufall. Ja gut, also wir werden nachher nochmal intern diskutieren. Also gut, also 32 Bit lang nicht. Was ist das nächste Dumme, was man macht? Man verwendet was nicht dafür vorgesehen ist. CRC 32 ist eine klasse Geschichte. Wenn jemand Informatik studiert hat, wird er irgendwie ab dem 2. Übungsblatt da mal sowas per Hand gerechnet haben und so weiter. Ist auch ganz schön, kann man in der Klausur Punkte sammeln. Ist es auch für ungeplante Bitfehler ist es ganz nett, auch nicht aufregend, aber nett. Aber insbesondere ist es nicht, in keiner, gar nicht Weise und überhaupt nicht geeignet, boshafte Manipulationen aufzudecken. Denn diese Sache ist linear. Das bedeutet, wenn ihr an dem A wackelt, dann könnt ihr einfach das neue Ergebnis einfach ausrechnen, indem ihr die Sache auseinanderzieht. Wenn ihr dann noch hier geht und zwei lineare Sachen kombiniert, nämlich eine stromschiffbare Konstruktion und eine kryptografisch schwache lineare Checksumme, dann vererbt sich die Linearität. Das ist ein bisschen mehr Mathematik, aber auch irgendwie in einer halben Seite zu sagen. Ergebnis ist, wir haben in der ersten Iteration, wir hören nur ab und dann kriegen wir ein Paket und tun damit unsere Computer draufschmeißen. Jetzt haben wir die nächste Iteration, wir ärgern die Leute. Wir erzeugen einfach gültige Pakete mit was und das ist einfach kein Problem. Wir nehmen uns ein Paket, schmeißen ein paar Bits um und rechnen dann die passende Checksumme aus, indem wir dann praktisch dieselben Bits kippen. Also es ist nur eine Zeile mehr. Also mit anderen Worten, wir können beliebige Pakete manipulieren, wie wir wollen. Wir können geltende Checksummen erzeugen, also gültige Checksummen und damit die Authentifizierung völlig aushebeln. Also das ist einfach... Das ist einfach fast ohne Mathematik möglich. Das kann man einfach hinschreiben. Ich habe im Datenschleuder-Artikel eine vereinfachte Sache gemacht, wie man zum Beispiel IP-Adressen dann umleiten kann. Völlig ohne Probleme, weil die Checksumme ist einfach belongs to us. Wir haben die einfach voll unter Kontrolle, weil die linear dahinter geklemmt ist. Hopp. So, um es nochmal industriekompatibel herzumachen. 24-Bit ist nicht ausreichend. 32-Bit-Kontrollsumme ist nicht aus. Also es leid diesen, also wenn man sich vor diesen ersten Ausdrücken im Ding ist, dann hört man erstmal beim ersten 24-Bit-IV aufzulesen und ärgert sich mal und versucht sich irgendwie ruhiger zu stellen. Dann liest man weiter und sieht dann 32-Bit, dann ärgert man sich weiter. Und dann kommt man irgendwie bei CAC, dann verliert man langsam die Lust. Alte Industrie, was sagt man, sollte jemand fragen, der sich damit auskennt. Und Stromschichtlehrer sind übel. Und Professor Wagner aus Berkeley hat also diesen alten Witz gemacht, kommt ein Mann zum Arzt und meint, wenn ich so mache und so mache und so mache, dann zieht es mich im Kreuz. Worauf der Arzt meinte, dann machen Sie es einfach nicht mehr. Also, Kryptografen laufen durchs Land und sagen, Leute, Stromschifflehrer sind gefährlich, wisst ihr genau, was ihr tut?
Ja.
Wisst ihr wirklich, was ihr... Nein, also ist es wirklich so, dass man irgendwie normalerweise irgendwie ein mittelmäßig motivierten Menschen aus der dritten Kryptografie-Vorlesung rausgreifen kann und hinsetzen kann und mach mal kaputt und es müsste eigentlich in den meisten Fällen klappen. Also Stromschifflehrer, also ich traue mich nicht, das einzusetzen. Und Ian Goldberg hat auch gesagt, don't do it. Und Wagner traut sich relativ selten. Aber irgendwie in der Industrie sind so viele kluge Köpfe, dass die das also immer wieder machen. Also wirklich, also Stromschifflehrer, ihr müsst einen ganzen Kübel voll guter Gründe haben, um in irgendeiner Konstruktion Stromschifflehrer einzusetzen. Weil ihr habt dann mindestens also noch ein paar Wochen, die ihr das Protokoll nochmal genau angucken könnt, auf genau Stromschifflehrer-mäßige Probleme. Und wie gesagt, also es gibt keinen Grund. Es kommt ja noch Dollar. Also die IEEE ist ja wenigstens hergegangen und hat nicht irgendwas Eigenes gebaut, sondern hat was aus der akademischen Szene genommen. Ach, das sind die üblichen Verdächtigen, die das angegriffen haben. Ich genieße diese Folie immer hartnäckig, weil die beiden unteren sind dieselben ungewaschenen, sozial problematischen Hacker und die haben jetzt halt inzwischen hinreichend bürgerliche Weine gekriegt und die Leute kommen da irgendwie immer ein bisschen ins Schleudern. Aber nur am Rande bemerkt, David Wagner, also das ist, was der an Papers allein im letzten Jahr produziert hat, also nötig schon höchsten Respekt an. Also wenn ihr wirklich mal was lernen wollt über Computersicherheit, dann nehmt euch mal Zeit, da in die Sachen reinzugucken, weil das ist wirklich finster. Und er ist nicht nur also ein sehr glänzender mathematischer Kryptograf, er hat auch zum Beispiel so witzige Sachen gemacht, wie zum Beispiel SSH, Verbindungssniffing, und das fand ich ultra cool, eine Statistik, die also die in Relation steckt, die Tippabstände der Tastatur mit euren IP-Paketen, die ihr bei der Passwortübertragung bei SSH habt. Also er rechnet Entropie aus euren Fingerbewegungen raus. Und das ist relativ finster für einen amerikanischen Professor. Ja, unter den möglichen Wahlen von wissenschaftlich evaluierten Algorithmen ist RC4 die schlechteste mögliche Wahl. Das hatten wir im Datenschleuder-Artikel 2000, habe ich mich da schon mal geäußert, relativ ausführlich. Es ist ein sehr elegantes Verfahren, also es passt auf den Bierdeckel. Erstens. Zweitens ist es so intelligent, dass es niemand glaubt, dass es so richtig sicher sein kann. Und Ron Reeves ist jemand, der ist ohne Zweifel fantastisch, der hat Geistesblitze noch und nöcher, bloß einige Geistesblitze sind halt irgendwie nach kurzer Zeit zertrümmert worden und RC4 ist eine Sache, die im akademischen Bereich spätestens seit März 2000 mit Vorsicht zu genießen ist. Zweitens ist es natürlich patentiert, drittens ist es nicht publiziert, viertens ist es irgendwie Patentgelder müssen abgedrückt werden für einige Sachen. Was? Abgelaufen? RC4, nicht RSA. RC4-Patent auch? Hervorragend, benutzt trotzdem nicht. Wobei, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es ja witzig. Also diese Sache ist ja überall veröffentlicht, aber es ist trotzdem möglicherweise ein Bruch von irgendwelchen amerikanischen Industriegeheimnissen, wenn man es veröffentlicht. Ist es jetzt gelingt offiziell? Okay, dann müssen wir einfach auf das amerikanische Rechtssystem vertrauen, wenn wir das nächste Mal in Amerika sind. Also das ist eine beruhigende Perspektive in der Hinsicht. Anyway, zusätzlich hatte ich dann, als ich den Artikel geschrieben habe, ein ungutes Gefühl für die Datenschleuder. Ich saß dann da und wie gesagt, meine Motivation war ziemlich weit unten, weil es war einfach Schrott. Es war, wenn ihr einen Gartenzaun habt ohne Zaunpfähle, dann seht ihr den Gartenzaun irgendwie nicht. Und dann macht es eigentlich nicht großen Spaß, irgendwie den Gartenzaun nochmal reinzureißen. Und dann habe ich irgendwie in meiner grenzenlosen Weisheit geschrieben, dass RC4 auch ein paar unschöne Eigenschaften hat und dass man sich das mal angucken sollte, wenn man Zeit hat und nichts zu tun hat und einem langweilig ist. Und das war natürlich mal eine meiner kolossalen Fehleinschätzungen, weil Adi Shami hat das gemacht, also das RS von RSA hat mal einen kurzen Blick reingeworfen und dann war es halt völlig zertrümmert. Also es war die richtige Idee, aber naja, Motivationsmangel, also da überhaupt nochmal reinzugucken. Also RC4 vielleicht so, ist also sehr elegant und sehr, sehr schnell, aber das Problem ist, also die Weise, wie der Schlüssel in den internen State eingemischt wird, ist sehr, sehr schnell konstruiert. Also wird sehr wenig gemacht und nach zweimal hingucken sieht man, dass da auch eine Reihe von Korrelationen sein können. Aber das ist Mathematik, das gebe ich zu, das ist Mathematik, das ist also nicht so trivial, aber ist also selbst für mich irgendwie teilweise nachvollziehbar. Also insofern ist es auch nicht so ultra schwer. Und wie gesagt, also genau dieser Angriff ist dann von Shamir und Flura und Marin von Cisco angeguckt worden. Und diese ganze großartige Sache basiert auf diese bedeutende wissenschaftliche Publikation auf der Cyberpunk Mailingliste. Also wirklich nach ein paar Tage nachdem die Sache veröffentlicht wurde, haben sich die Jungs hingesetzt und haben gesagt, da klemmt doch was. Und ja, und die Leute haben halt sich die Zeit genommen, also ich habe da noch 2000 in der Datenschleuder, das ist auch auf cryptolabs.org vernetzt, einen kleinen Artikel geschrieben zu den RC4-Problem. Und was eigentlich relativ interessant ist, ist, dass auch Ron Rivers das letztendlich zugibt und hat gesagt, ja, wir haben das nie in der Praxis so richtig benutzt. Wir haben immer eine Hash-Funktion vorher geschaltet und war alles nicht so gemeint. Aber warum sagt man das den Leuten dann nicht irgendwie? Also, um es mal ganz klar zu sagen, also diese RC4-Panne, das ist, naja, entschuldbar. Der vordere Teil ist eigentlich nur durch finsterste Verschwörungstheorien zu erklären. Aber der zweite Teil, das ist ein normaler akademischer Angriff. Also, das ist nicht so tragisch, aber wie gesagt, also ein bisschen Datenschleuder lesen hätte völlig ausgereicht, um sich da nicht in die Kacke zu greifen, wie es da passiert ist. Und was ist jetzt zu tun? Vergesst Web. Also wenn ihr, es kommt darauf an, welches Szenario habt. Also zu Hause, es ist immer eine Frage, welche Angreifer nutzt ihr. Aber wenn ihr eine erfolgreiche, gut aussehende junge Startup-Firma seid und an euren Daten hängt und so weiter, dann kommt ihr an IPsec einfach nicht vorbei. Da ist das WLAN eigentlich für den Hintern. Also das ist wirklich, Lisa wird es noch ausführlich, denke ich, zeigen. Es geht im Moment wirklich mit GPL, Standardsoftware, es geht mit Standardhardware, es geht wirklich von der Stange. Alle Leute, die irgendwie Webklicken nach SourceForge können das im Prinzip. Also es ist dramatisch. Und irgendwie, ich glaube, außer ein, zwei Firmen, die ich kenne, realisiert es niemand, dass irgendwie es inzwischen auch nutzen ist, sein iPad irgendwo liegen zu lassen. Am nächsten Morgen macht der kleine Scheiße auch noch die ganzen Angriffe schon fertig. Also es ist alles kein Performance-Problem. Also, und wie gesagt, also wir machen hier ja irgendwie Verschwörungsmystik mit Abstrahlung und so weiter. Und jetzt haben wir große Firmen, die einfach senden. Erklärt mir das mal ohne Verschwörungstheorie. Also, und ich muss nochmal betonen, die Mathematik ist, glaube ich, nachvollziehbar. Also dieses XOR-Agien, das ist keine Vereinfachung, das ist das Hauptproblem in der ganzen Geschichte. Die anderen Sachen sind alle so, jetzt haben wir noch ein paar Knüppel, jetzt hauen wir, also es ist wie eine Porzellanvase und ihr zeigt, dass ihr sich auch mit dem Vorschlaghammer zertrümmern könnt. Also das sind die Angriffe von Berkeley, die sind exzellent, ohne Zweifel. Die sind clever, das sind die mit die cleversten Hacker der Welt. Aber es ist halt irgendwie das da drüben an einer Porzellanvase mit einem großen Baseballknüppel. Es ist unnötige Energie. Also die Hauptstrategien, also ihr habt jetzt in dem Portal, das ist ein richtig komplett Wavelet Security Certificate Manager Schulung, weil die Kryptographie ist alles. Da ist jetzt noch ein paar akademische Sachen, die ich mir irgendwann mal angucke, wenn ich Zeit habe mit RC4, wo man dann nochmal was klemmen kann. Aber die hauptkryptografischen Probleme sind in dem Vortrag da. Und die Hauptangriffsmöglichkeiten, sagt es Lisa, und das ist dann alles. Und ich bin irgendwie rumgelaufen, ich habe jetzt zumindest mal in einer Industrie Journal was publiziert, aber die Leute haben ein hartnäckiges Ignore. Also es ist wirklich nicht zu erklären, dass die Situation ist wirklich so, dass man sich fragt, also es ist nicht so wie irgendwie Angriff auf Microsoft-Protokolle, wo man irgendwie da nochmal was probieren kann. Ist es einfach ein IPEC machen, GPL-Software drauflegen und liegen lassen und fertig ist. Und das ist eigentlich irgendwie kaum zu erklären. Und diese Sache, was ich sage, ist jetzt kein Hackerlürk, das ist von der IEEE einfach akzeptiert. Die haben einfach geschrieben, ja, wir haben ins Klo geschrieben, wir versprechen, dass wir das nächste Mal besser machen. Die haben irgendwie die nächste Sache aufgelegt, die haben also ein paar schnelle Fixe gemacht, die IVs länger gemacht, das ist alles okay, aber das hilft alles nicht wirklich. Aber es ist real. Also die IEEE hat gesagt, sorry, ihr habt recht. Und die haben auch Probleme. Also ich meine, diese XORs wegzudiskutieren, das dürfte nicht mal sehr redefreudigen Juristen gelingen. Also insofern ist es einfach so, dass es einfach durchgeht. Und das ist eigentlich wirklich, um es mal zu sagen, das ist die komplette Krypto. Die komplette Krypto, die komplette Hauptprobleme liegen wirklich an zwei Sachen. Erstens, es gibt Schlüsselwiederholung, weil der IV zu kurz ist. Schlüsselwiederholung bedeutet, wir XORen die Sache und sind fertig. Oder XORen die Sache und tun drei Zeilen Perl draufschreiben, wenn wir wirklich gar keinen Klartext haben. Klartext kriegt man immer. Im Zweifelsfall schickt er eine Spam-Mail los und so weiter und guckt, was dann irgendwie übers Netz kommt. Ihr habt die Größe, ihr habt die Pakete. Es ist einfach alles. Also das, was ich jetzt weggelassen habe, so aktive Angriffe. Also ich habe mich jetzt ganz bewusst nur auf passive Angriffe, wo man das IPEC liegen lässt, am nächsten Tag wieder einsammelt und keinen Ärger mit irgendwelchen unentspannten Behörden kriegt. Wenn ihr irgendwie die Sache schnell braucht, dann macht ihr das IPEC so, dass er irgendwie ein paar Spam-Mails schickt und so weiter und diese Sachen dann nach der IP-Größe hat. Damit hat er bekannt Klartext, gewählten Klartext, damit geht es nochmal deutlich schneller. Wenn ihr also da irgendwie mal destruktive Nachmittage verbringen wollt, dann lest mal das fürs Bergdepaper. Es geht wirklich alles. Also ihr könnt, es ist auch nicht, also aktive Angriffe sind auch nicht aufregend. Aber was mich halt fasziniert, ist irgendwie die Perspektive des iBook irgendwo oder das iPad irgendwo liegen zu lassen und zwei Tagen wieder einzuholen und dann den Schlüssel von Debis zu haben und damit irgendwie, ja.
Muss aber noch einen Akkupack dazu legen.
Ja, das ist das einzige Problem. Es gibt ja Leute, die haben USVs dabei. Also wie gesagt, aus dem Alter bin ich raus, aber im Prinzip ist es alles nicht sonderlich aufregend. Und wie gesagt, also das ist jetzt die ganze Kryptografie, die ist relativ übersichtlich gewesen, bis auf diese akademische RCP-Sache, die eigentlich ganz witzig ist. Aber übrigens, Akademiker sind nicht immer völlig nutzlos, also dieser RCP-Angriff tut auch einige praktische Angriffe wirklich nochmal schneller machen. Ich denke, Lisa, in Erstnote wird es teilweise auch genutzt, wenn ich mich nicht täusche.
Ich glaube, ja.
Diese RCP, nicht? Schwäche? Reinpassen. Nee, gut, die RCP-Schwäche kannst du auch passiv nutzen. Aber gut, anyway, also ich gebe es offen zu, ich war zu faul, da in den Source Code zu gucken, weil das war einfach alles zu einfach. Und wie gesagt, ich könnte mir in den Arsch beißen, weil diese Sache, die jetzt Adi Sham hier gemacht hat, die hatte ich auch da und war wirklich dann zu träge und hatte überhaupt keinen Bock, da irgendwie mich noch drum zu kümmern. Das war natürlich mal wieder doof. Aber wie gesagt, man hat ansonsten auch viele lustige Sachen im Leben zu tun, insofern ist das auch nicht so tragisch. Aber wie gesagt, ich fasse nochmal zusammen, IEEE kann es auch nicht. Und wenn ihr irgendwann mal konfrontiert worden seid, Protokolldesign ist verdammt schwierig. Also im letzten Jahr gab es so ein paar lustige Sachen, also die Websache war mit die lustigste. Die andere Sache, die nett ist, ist, die NSA hat ein neues Protokoll veröffentlicht, wo man gleichzeitig verschlüsselt und authentifiziert. Und hat dann gemeint, also das ist die NSA, sie kennt sich damit aus, sie braucht keine mathematischen Sicherheitsbeweise, hat es publiziert. Innerhalb von 23 Stunden wurde es auch wieder von dem Herrn Wagner und dem Herrn Belat zertrümmert und die Leute, also es ist wirklich, wenn diese Leute was veröffentlichen, ist es nur ein Problem, dass man schnell genug drankommt, weil wie gesagt, also wenn man am nächsten Tag dran ist man einfach zu spät. Es ist einfach, und also ich kann mir richtig vorstellen, wie Wagner und Goldberg irgendwie nur geguckt haben. Also dann wird es nicht anders gegangen sein als mir. Irgendwie wahrscheinlich noch schlimmer, die werden sagen, das darf doch echt nicht wahr sein. Und schreib mal. Also das ist einfach online zu brechen. Und wie gesagt, es sind so richtig so ein paar Tu-es-nicht-Sachen. Also es sind allein, also wirklich diese Folie mit den vier Bs, das sind einfach Sachen, die einfach nur das wirklich oberflächlichste Schauen auf den Standard herauskommen sind. Und wie gesagt, kommen wir zu den praktischen Sachen. Wir können nachher kryptografische Fragen machen, damit es hier ist. Aber die Lisa zeigt jetzt mal, dass diese ganzen Programme einfach auch Running Code sind. Okay, danke erstmal für den Teil. Jo.
An.
Du hast ja das Mikro.
Was? Nee, ich brauche doch Hände.
Ja,
okay, das ist ja an. Mach das doch mal an.
Machst du mal Leben?
La, la, la. Kann mal jemand das Mikro hier anmachen? Das ist defekt, super. Ja, prima. Also, ich erzähle jetzt was zu den praktischen Aspekten von der Ausnutzung von schwächenden Funknetzen. Und da stellt sich zuerst mal die Frage, warum denn Funknetze so tolle Ziele sind. Und zwar gibt es da zwei Gründe. Neben dem Spaß ist vor allen Dingen auch, zum einen muss man sich dann nicht mit den Firewalls rumschlagen, die Firmennetze nach außen absichern. Und zum anderen sind die idealen Einstiegspunkte für halblegale oder minderlegale Aktionen, weil es halt wirklich anonymes Internet ist. Man stellt sich da halt irgendwo auf die Straße und macht das, was man tun will, und dann geht man wieder weg und kann schwerlich zurückverfolgt werden. Ich erzähle nun mal noch was zu den Grundlagen, die in IEEE 802.11 festgelegt sind, was halt wichtig ist zum Funknetzhacken. Und zwar operieren Funknetze in zwei Modi, also entweder der eine oder der andere. Der eine ist Infrastructure oder auch bei den IW-Config nennt das Managed Mode.
Wir machen einfach PU und dann größer.
Was?
Ich schrieb größer und lauter.
Größer geht jetzt gerade nicht.
PU und dann. Und dann ist es, glaube ich, größer, oder?
Nee.
Das war nur Mozilla.
Okay.
Reference ist von. Machen wir weiter. Hey, wir haben Netz. Wir haben Webbenutzer da. Vielen Dank.
Ja. Besser? Kann man es jetzt sehen? Und kann man mich hören vor allen Dingen? Oh. Lauter, ist so okay? Also, wir waren bei den Modi und Infrastructure funktioniert so, dass es einen Access Point gibt und die Stations, also eure Clients, buchen sich da ein und dieser Access Point übernimmt das Management. Und der Independent Mode oder auch Ad hoc genannt funktioniert so, dass nur Stations miteinander kommunizieren und sich das Management teilen. Das ist in Firmen aber relativ selten. Also wenn man irgendwie versucht, Funknetze von Firmen aufzumachen, benutzen die meistens Infrastructure. Und wenn man Independent Netze findet, dann ist das meistens ein falsch konfigurierter Client, der da rumschreit. Und die Frage ist interessant, wie so eine Station denn ein Netz findet, um sich einzubuchen. Und die erste Antwort heißt Beacon Frames. Das sind, die sind im 802.11 Standard definiert und enthalten alle Informationen, die eine Station braucht, um sich einzubuchen. Die sehen ungefähr so aus. Also das ist jetzt hier interpretiert unten. Stehen also Sachen drin wie der Netzwerkname und wie die, welche MAC-Adresse der Access Point hat, auf welchem Kanal sie sendet, und dann kann man sich da halt einbuchen. Also das macht die Karte selber normalerweise. Moment. Die Beacon Frames enthalten, wenn es kein verstecktes Netz ist, die SSID, also den Netzwerknamen. Aber wenn er nicht, wenn der Access Point hidden ist, was ja auch häufiger vorkommt, dann steht da halt nur einfach nicht die SSID drin. Da kommen weiterhin Beacon Frames, aber dieses Feld ist dann leer. Das hier. Kommen wir zum zweiten Punkt. Möglicherweise findet die Station das Netz auch gar nicht. Also die Karte sieht dann zwar 802.11 Frames, aber kann sich nicht einbuchen, weil die Informationen fehlen. Zum Beispiel, wenn es verschlüsselt ist, dann muss man diese Daten selber angeben. Das Praktische ist aber, dass diese blöde Base Station, die sendet einen Frame namens Probe Response, und da steht im Klartext auch immer der Name drin. Das heißt, wenn man ein verstecktes Netz hat, dann wartet man einfach, bis sich jemand einbucht, der den Namen kennt, und dann sieht man es im Klartext. Also es hilft nichts. Der Access Point sendet auf unterschiedlichen Frequenzen, das wird Channels genannt, und die reichen von 0 bis 14, das ist unterschiedlich und kommt auf die Karten an. Manche machen nur 1 bis 14 oder 1 bis 13 oder weniger. Das heißt, wenn man dann nach 802.11 Frames snifft, dann muss man auch darauf achten, dass Kanäle abscannt. Die gängige Software alleine, also die Treiber zum Beispiel, aber wenn man das halt alles selber macht, dann darf man es nicht vergessen. Dann haben wir einfach mal anfangen. Und zwar braucht man bestimmte Werkzeuge und Hilfsmittel, und da wäre erstmal die Hardware. Natürlich irgendwas wie ein Laptop oder ein Handheld, halt irgendwas, wo man ein Empfangsgerät dran stöpseln kann. Ein GPS-Receiver macht sich ganz günstig, damit man es hinterher auch wiederfindet. Und eventuell zusätzliche Antennen, falls man nicht nah genug an den Access Point rankommt, dann helfen Antennen manchmal auch. Dann braucht man natürlich eine 802.11-Hardware, und dann gibt es USB-Hardware, PCMCIA und Built-In, zum Beispiel bei den Apple-Dingern sind meistens welche drin. Und die gebräuchlichsten sind aber die PCMCIA-Dinger. Und dann gibt es also von diversen Herstellern ganz viele, aber die hauptsächlich, also die ich zum Beispiel ausprobiert habe, sind halt die Lucent Orinoco-Dinger und die Karten mit Prism-2-Chipsatz. Diese Prism-2-Chipsets-Karten haben den Vorteil, dass sie einen nicht standardkonformen Debug-Modus implementiert haben in der Firmware, die einem ermöglicht, dass man raue 802.11-Frames dumpen kann. Also es ist dann Datensalat, und den kann man dekodieren und kann dann alle Frameset sehen. Und das ist halt günstig, wenn man versteckte Netze sucht, weil sonst die Treiber reichen die Probe-Responses eigentlich nicht durch. Und dann sind wir schon bei den Treibern. Es gibt die Treiber in den PCMCIA-CS, die funktionieren einfach. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Im Kernel gibt es auch welche, die habe ich noch nicht ausprobiert. Die Wavelength 2CS sind die von Lucent eigenen Treiber für ihre Karten, und die benutzen so eine sehr seltsame Binary-Library. Kann man nicht reingucken, die haben aber den Vorteil, dass man damit die MAC-Adressen von den Karten ändern kann. Werde ich nachher noch was zu sagen. Und dann gibt es die Linux-WLAN-NG. Das sind die Treiber für die Prism-Karten, mit denen man eben diese 802.11-Frames dumpen kann. Und Beispiel für die Prism-2-Karten würde ich noch sagen, ich benutze zum Beispiel eine Compact BL100, mit der geht das prima. Es soll aber auch, also es gibt da diverse, D-Link stellt welche her. So. Habe ich in der Linkliste noch Links, wo drauf steht, welche Hardware das benutzt. Und dann Tools sind halt auch wichtig. Hier gibt es zum einen IropeaK. Ich ließ mir sagen, das ist so ähnlich wie EtherPeaK unter macOS. Habe ich nicht ausprobiert, weil es erstens Pizza-Hardware ist und zweitens Windows, und das benutze ich nicht. Dann gibt es GTK-Scan. Das tut nichts Spektakuläres, außer nach Netzen zu suchen. Aber es guckt auch einfach nur im Treiber nach, ob die Karte sich eingebucht hat. Und holt dann noch ein paar zusätzliche Informationen raus. Also ist brauchbar, aber nicht so richtig toll. NetzDumbler ist ziemlich cool, das habe ich mir gestern mal angeguckt. Kann ich aber leider auch nicht benutzen, weil ich kein Windows habe. Aber wer auch immer Lust hat, eine VM zu installieren oder sowieso Windows benutzt, sollte sich das unbedingt mal angucken. Es macht Spaß und ist schön bunt und unterstützt auch. Yes. Dann gibt es ja dieses Prism-Dump, das ist ein ziemlich einfaches Tool. Das schmeißt einfach die 802.11 Frames raus. Das kann ich mal demonstrieren. Ja, jetzt ist halt das, wir müssen die Channels switchen. Das muss ich von Hand machen. Und dann sieht man hier, dass da irgendwie ganz komische Binärdaten kommen. Die kann man in einen Pfeil schreiben. Aha. Na, so richtig funktional ist dieses Tool auch noch nicht. Habe ich aber auch nicht geschrieben, ich bin nicht schuld. Und diese Files, die man damit generiert, die kann man dann sich in einem gepatchten Etherreel halt angucken. Das sieht dann irgendwie so aus. Es gibt gar keine Beacon-Frames. Ja, doch, da ist einer. Der ist jetzt von der Base-Station neben mir. Und heißt 18C3, welche Überraschung. Und dieses Tool ist halt recht nützlich, weil es auch als sozusagen erste Hilfe ist, um zu gucken, ob man ein Netz gefunden hat. Weil wenn da Müll rauskommt, dann hat man halt ein Netz gefunden. Oder jedenfalls irgendwas, was auf 2,4 GHz sendet. Dann gibt es halt dieses Erstnode, was Rudi schon erwähnte, womit man die Schlüssel zurückberechnen kann. Kann ich gerade nicht demonstrieren, was immer abstürzt. Es funktioniert so, dass man erst Daten captured und das sagt einem, wenn man genug hat, und dann kann man dann Crack drüber laufen lassen und das sagt einem den Schlüssel. Etherreel habe ich schon erwähnt, das muss man mit einem Patch von einem gewissen NewShim patchen, habe ich auch eine URL später zu. Von THC gibt es ein Tool, also zwei, um genau zu sein, habe ich auch noch nicht ausprobiert. Die tun aber scheinbar auch nichts Spektakuläres. Der Airport Base Station Configurator ist praktisch, weil man, wenn man halt einen Access Point gefunden hat und das Passwort rauskriegen konnte, was nicht so schwer ist, weil es über SNMP übertragen wird, dann kann man damit Base Station konfigurieren. Und dann gibt es noch ein von mir geschriebenes Tool, mit dem man zum einen diese Prism-Karten bedienen kann, was mit den Linux-WLAN-NG Treibern nicht funktioniert. Das ist eine 0.1.13 sind sie jetzt gerade. Und ganz davon abgesehen, dass der Treiber Macken hat, ist die Bedienung auch scheiße. Also man nutzt das ungefähr so. Ist halt etwas aufwendig und macht auch nicht so richtig Spaß. Und im Auto kann man ja eh nicht so gut tippen. Also. Und der Treiber hat noch weitere Macken. Der tut zum Beispiel Folgendes, wenn man jetzt gerade diesen Sniffer-Mode benutzt hat und dann wieder zurückgeht, also ihn wieder ausschaltet, und versucht sich wieder irgendwo einzubuchen, geht das einfach nicht. Man muss die Karte dann wieder rausziehen und wieder reinstecken und dann kann man sich wieder einbuchen. Also man kann nicht gleichzeitig sniffen und sich eingebucht haben, das ist ja akzeptabel, aber dieser Treiber lässt dann im Sniffer-Mode aus irgendeinem Grund. Also wenn jemand zu viel Zeit und Energie hat, dann möchte er doch mal wieder diesen Treiber weiterentwickeln. Und was dieses Tool noch tut, es sucht nach Netzen, also nach Beacon Frames und Probe Responses und zeigt einem die an, sodass man sich da einbuchen kann. Also es sind also die Werkzeuge, die man mit haben sollte, wenn man sich auf den Weg macht, um Funknetze zu jagen. Und wenn man eins gefunden hat, kann man halt alles machen, was man in einem anderen gekaperten Netz auch machen würde. Das muss ich wahrscheinlich nicht erzählen. Aber es gibt da einige Besonderheiten in Funknetzen. Zum einen die Access Points, dazu gibt es noch was zu sagen. Die kann man finden, indem, also die Access Points haben alle Port 192 UDP offen. Sollten sie zumindest, das OSU NMS, so Netzwerkmanagement-Protokoll. Daran kann man die erkennen. Ich glaube, so identifizieren auch diese MAC-Software und dieser Airport Base Station Configurator die Access Points. Und dann gibt es bei den älteren Access Points, die auf Carlnet SNMP-Stack benutzen, denen kann man zu langes Passwort geben und dann stürzen die ab. Also braucht ihr hier nicht ausprobieren, die wir haben, machen das nicht. Zum Glück, sonst hätte ich es jetzt auch nicht gesagt. Und dann, die Access Points sprechen auch alle SNMP, man kann denen also alles fragen, was man möchte, wenn man das Passwort hat. Das Read-Passwort ist eigentlich fast immer public. Das habe ich jetzt anders gesetzt, aber die meisten ändern das nicht. Und das Write-Passwort ist eigentlich auch, also defaultmäßig auch public, obwohl die meisten das ändern. Aber es wird halt über SNMP übertragen und sobald das jemand benutzt, hat man das Passwort auch. Und das sagt einem dann so ziemlich alles. Also die üblichen OIDs, Systemname, Uptime, Kontaktname ist auch lustig. Und halt Interfaces, IP-Kram. Dann gibt es noch die herstellerspezifischen OIDs. Die sind bei dem hier nicht so interessant, aber die anderen, die AP2s, haben auf jeden Fall in diesem Subtree alle eingebuchten Karten drin. Das heißt, man kann die MAC-Adressen und IP-Adressen von allen eingebuchten Karten einsehen und einen Eintrag für die Link-Quality. Das heißt, theoretisch könnte man gucken, welche MAC-Adresse welche Link-Quality hat und darüber versuchen rauszukriegen, wo der jeweilige Teilnehmer physikalisch lokalisiert ist. Das wollen wir auch noch ausprobieren auf dem Kongress. Also wenn jemand Interesse hat, mal am NOC melden. Zum Beispiel um Delinquenten zu finden, die ARP-Spoofing machen. Falls sie den Wavelander nutzen. Und zu den MAC-Adressen gibt es noch zu sagen, dass sie nicht so ganz einfach zu ändern sind. Weder bei den Lucent noch bei den Prism-Karten. Bei den Lucent-Karten hat man das Phänomen, dass man, wenn man sie einfach mit if-config ändert, so wie man das normal macht, dann sendet man zwar noch Pakete, aber man empfängt keine mehr. Also keine 802.11-Frames mehr. Eine vermutete Erklärung dafür ist, dass dieses 802.11 mit Acknowledgements arbeitet und die MAC-Adresse nur auf Net-Device-Ebene geändert ist und nicht in der Karte. Und die gehen dann mit der neuen MAC, die Frames gehen mit der neuen MAC-Adresse raus. Die empfangende Karte schickt Acknowledgements an die neue MAC-Adresse und die Karte hat aber noch die alte und wirft die Acknowledgements einfach weg und denkt, sie sind einfach nicht angekommen. Deshalb kommt keine Kommunikation mehr zustande. Und die einzigen Treiber, mit denen ich bisher es geschafft habe, also nicht ich, sondern es wurde geschafft, die MAC-Adressen zu ändern, sind diese Waveland 2CS. Wie die das machen, kann man aber auch nicht so einfach rausfinden, weil sie halt eine Binary Library benutzen. Ich habe versucht, das in den WVLAN-CS zu implementieren, das hat irgendwie nicht funktioniert. Aus irgendeinem mysteriösen Grund. Was?
Jo?
Schmeiß ihm doch mal jemanden ein Mikro an den Kopf. Warte, rede doch einfach erst, wenn er ein Mikrofon hat.
So, okay. Ich denke, dass mit den Standard-Linux-Treibern für die Orinoco-Karten ist, dass die, wenn man die MAC spezifiziert, irgendein Bit in dieser MAC setzen, was reserviert ist für User-Specified MACs und das nur passiert in der Wavelang-Karte, wenn nicht auf dem Netzlevel oder so ähnlich. Das kann man aber leicht wegpatchen. Nur für eine Zeile im Treibercode, den man rauspatcht und dann nicht MAC spezifiziert, was ja noch im normalen Treiber. Habe ich selber nicht gemacht, ich denke, ich habe
Newsgroups
gelesen.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich meine, das auszuprobiert zu haben und es hat nicht geholfen. Also ich hatte auf der Helm ausprobiert und einige auch Newsgroup-Beiträge dazu gelesen und da war auch irgendwas mit Zeilen auskommentieren und rauspatchen. Das hat aber nichts gebracht. Also für mich nicht. Wenn es jemand schon erfolgreich geschafft hat, eine MAC-Adresse von so einer Wavelang-Karte zu ändern, würde ich es gerne wissen nachher.
Was interessant wäre auch aus dem Grund, weil einige die Netzwerkauthentifizierung einige Universitäten über die MAC-Adresse machen.
Genau, deshalb ist es halt cool, seine MAC-Adresse zu ändern, also ändern zu können. Zum Beispiel die HU Berlin macht Authentifizierung über MAC-Adressen, aber die sieht man ja. Also man kann ja die 802.11 Frames grabben und sieht ja, welche MAC-Adressen da senden. Das heißt, wenn man seine MAC-Adresse ändern kann, kann man sich da auch melden.
Könnte man.
Ja, wenn man wollte. Komme ich schon zu rechtlichen Aspekten. Also es gibt da ja unterschiedliche Meinungen, aber die, wenn man einfach irgendwo vorbeifährt und ein Netz findet, das weder verschlüsselt noch versteckt ist, hat man gute Chancen, dass das nicht mal strafbar ist, weil es da diesen Paragraphen gibt, wo drin steht gesondert gesicherte Daten und so weiter. Und das sind sie ja nicht. Wenn man allerdings anfängt, den Webschlüssel zurückzuberechnen und den zu benutzen, dann hat man eine besondere Hürde überwunden und sollte dann lieber nicht tagelang mit einem weißen Lieferwagen vorm Haus stehen. Das ist so auffällig. Ja, genau. Oder mit umgebauten Wohnwagen mit Akkuwinken. Und zu guter Letzt ist ja Funkland-Hacking keine Erfindung von mir, sondern es gibt da diverse Leute, die da schon sehr aktiv waren und deshalb würde ich das jetzt gerne in eine mehr oder weniger Publikumsdiskussion umwandeln. Nein, ich habe noch was vergessen. Noch Moment. Man kann das natürlich auch Spaß machen, man kann es aber auch systematisieren, zum Beispiel diesen Ansatz, dass man ja immer mal wieder Dokumente hat, die man gerne ins Internet stellen möchte, die aber nur so halb legal ist oder bei denen man in Schwierigkeiten kommen könnte, wenn man sie denn veröffentlicht. Und dafür ist es nützlich, wenn man halt eine Datenbank hat von offenen Netzen, zu denen man einfach hinfahren kann, dieses Dokument ins Netz stellen und dann wieder wegfahren kann. Also ich rede jetzt nicht von Kinderpornos, aber es ist speziell in Zeiten des internationalen Terrorismus und so weiter, kann man sich ja doch vorstellen, dass manche Sachen nicht mehr so gerne gehört werden. Das ist ja sozusagen schon mit Blick auf die Zukunft. Und in dieses Feld fällt dann halt rein Datenbanken erstellen und Karten und die im kleineren Kreis zugänglich zu machen. Da gibt es auch einige lokal verteilte Projekte. Ich hörte von Projekten in München und in Köln von einzelnen Personen. In Deutschland scheint es noch nicht so weit verbreitet zu sein, aber in Amerika sind sie damit halt scheinbar schon recht weit, also mit Kartografieren. Ja, dann kommen wir aber jetzt trotzdem zu der Publikumsdiskussion. Also ich würde halt gerne von Projekten hören, die ihr schon gemacht habt oder von interessanten Sachen, die ihr mit Funklerns erlebt habt.
Ja, und mich würde mal tendenziell also interessieren, ob ich jetzt irgendein...
Der ist da?
Ja, okay, danke. Also mich würde mal wirklich interessieren, ob das Problem ist, als Mathematiker ist man ja weltabgewandt und hat auch... Aber ich denke, also korrigiert mich mal, also ist wirklich so trivial, ist es wirklich so, wie ist denn euer Empfinden? Diese Tatsache, dass man die Schlüssel nicht öfter verwendet, müsste doch eigentlich normalen, guten, meinenden Menschen irgendwie vermittelbar sein. Ich bitte deswegen, weil also es war eine, ich muss mich beim Herausgeber von Datenschutz und Datensicherheit des Fiebex Verlags bedanken. Das war eine der wenigen Leute in dem Bereich der Industrie, die überhaupt mal zugehört haben. Ich bin da irgendwie völlig ratlos. Also die Firmen haben auch keinerlei Schmerzempfinden. Also es gibt keinerlei Rückfragen zu den Sachen. Also die senden weiterhin ihre Daten. Ich weiß jetzt nicht genau, ob als Mathematiker hat man eine Realitätsverengung und seit ich in Amsterdam wohne, ist mir auch egal, was die deutschen Firmen da irgendwie ignorieren in Tendenz. Aber insgesamt ist es trotzdem ein relativ seltsames Gefühl. Hakko hat, glaube ich, da einen.
Ich hatte auch, hallo?
Hallo?
Hallo, hallo. Jetzt haben wir zwei, okay.
Okay.
Weil vorhin gefragt wurde, ich hätte aus München einen Bericht und das ist noch aus der Zeit vor dem Webangriff, wobei wir uns kürzlich verifiziert haben, hat ziemlich viel geändert. Also in München findet man, wenn man mit dem Auto losfährt, innerhalb weniger Minuten 20 bis 30 LANs in der Innenstadt.
Und ja, offene? Da hat sich
jetzt noch nichts geändert mit Verschlüsselung. Also die sind immer noch offen und das heißt der Webanwender.
Also die haben nicht immer eingeschaltet. Also um nochmal auseinanderzuhalten, die Standardindustrie-Trottel, die sind ja zu blöd, irgendwie auf die Web-Encryption anzuklicken. Also und da muss ich nochmal betonen, da teile ich durchaus Lisas Einschätzung, das ist keine Hürde. Also wer versehentlich da in so ein Netz stolpert, also der hat zumindest keine Hürde überwunden. Also wenn das mal relevant sein sollte mit der Staatsgewalt, schreibe ich da auch gerne ein kostenlos Gutachten in der Richtung. Also das ist... das. Und also das ist ja wirklich nochmal die andere Schmerzstufe, also dass man eigentlich, ich hatte mein anderes Erlebnis auf der CeBIT, dann haben wir irgendwie diskutiert, wenn man einen CeBIT-Stand hat, dann sollte man nicht sich in andere Netze unbedingt reinhacken und dann habe ich irgendwie ein paar junge Leute angeknurrt und die haben mich angeguckt und haben gesagt, sie können nichts machen, die offenen Netze senden mit einer derartigen Stärke, dass also die Linux-Treiber sich einfach dort einloggen und sie können gar nichts machen. Und ich habe ihnen fast geglaubt.
Na, ist aber wirklich so. Also, die buchen sich halt bei der stärksten Bestie
schon. Ja, schon. Aber
kann man gar nichts gegen machen?
Kann man gar nicht machen. Ich bin völlig hilflos. Ich kenne das Gefühl. Ja, nee, also es ist wirklich so, aber die nächste Iteration ist wirklich da, dass selbst also diese Klicksicherheit halt nicht da ist. Also es müsste eigentlich, wenn ein bisschen Verstand wäre in der Industrie, ein exorbitanter Rand auf IPsec stattfinden. Aber das ist nicht der Fall, insbesondere bei allen Einsätzen. Und sehr, 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 sehr lobenswert war wirklich die Aktion von ein paar CCC-Jungen mit Menschen, die also mal Krankenhäuser mal sich zur Brust genommen haben.
Krankenhäuser sind ja noch was anderes, weil sie meistens erstens nicht das Personal haben dafür und zweitens nicht die Kohle, um das Personal anzustellen.
Ja, schon, aber so. Es war trotzdem gut, die Leute mal drauf zu pushen. Hakko, bitte. Ups.
Ich denke mal, die Öffentlichkeit wird da, oder die Industrie wird da erst aufmerksam, wenn die nächste Generation der Viren kommen, die sich dann über Windows CE, Outlook, Express, über WLANs verbreitet und dann die Business Manager sich ärgern, weil ihre Windows CE eigentlich nicht mehr funktionieren.
Man ist auch, das wollte ich nochmal, das hat Lisa auch recht, man ist einfach zwangsweise hinter der Firewall. Also das ist irgendwie, wer schon immer mal eine Firewall von innen sehen wollte, der... Ja, IPv6 ist auch scheiße, aber nicht so große Scheiße. Also das ist, wollte ich nur mal zu Niels Ferguson hat auch viel gern. Muss ich fairerweise sagen, die meisten Angriffe von Niels sind akademisch, nach dem Motto, da habt ihr eine Hash-Funktion zu viel, aber ein bisschen zu viel Hash ist eigentlich nicht richtig problematisch bei dem Protokoll.
Marco. Ja. Ja, ach so, zu dem Thema, warum IP6 scheiße ist, kommen wir gleich noch. Kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, als jemand, der das Zeug auch aktiv vertreibt und unseren Kunden immer versucht, irgendwie so ein bisschen Sicherheit nahezulegen. Du kannst, erstens, wenn es ein Handbuch gibt, wenn es zu kurz ist, wird es eh nicht gelesen, wenn es zu lang ist, wird es auch nicht gelesen. Es macht also gar keinen Zweck, ein Handbuch beizulegen. Ob es nun irgendwie als Papierform in Englisch, in Deutsch, in Kiswahili dabei liegt, es wird nicht gelesen. Und das führt dazu, und die Hersteller machen halt Folgendes, sie sagen irgendwie, wir möchten natürlich, dass unsere Kunden sofort einen Success haben. Das heißt, wenn ich den Wavepoint aufsetze, dann macht er erstmal. Der Kunde sieht sofort, ah, das funktioniert, also ich muss nichts mehr dran tun. Und deswegen wird sich einfach nicht drum gekümmert, das nachträglich nochmal zuzuschrauben. Deswegen wird Web in über 60% der Fälle nicht benutzt.
60% der
Fälle? 60%. Fakt. Du hast dich noch nicht mit Drive-By-Hacking beschäftigt. Und da sind solide Firmen drunter, denen kannst du das sagen. Die sind da belehrungsresistent, sagen wir es mal so. witzigerweise musste ich feststellen, Unis, da sitzen ja Leute, die sich so ein bisschen auskennen, die stellen viel härtere Fragen und die machen auch. Gerade bei Unis halte ich das ein bisschen gehirnkrank, weil also ich kann mir nicht vorstellen, na gut, vielleicht die E-Mails untereinander ist vielleicht ein bisschen dumm, wenn das einer sieht, aber ich halte das für nicht so problematisch.
Die Unis jammern doch immer, wenn jemand aus ihren Netzen hackt und haben das
halt. Also bei Unis ist halt das Problem, das ist halt offen und wer ein bisschen, also unseren problematischer Nachwuchs, die sind halt so unsportlich und gehen dann zu offenen Uninetzen, machen die auf und machen dann irgendwie net Cologne halt mal kurz platt. Und
aber im Prinzip kriegt doch jeder, der irgendwie mal ein Abitur irgendwie gehabt hat oder machen kann, irgendwie so einen scheiß Studentenausweis und kriegt dann auch Access auf das Netz.
Aber die werden dann auch, also sind dann auch zurückverfolgt.
Das wäre dann also, glaube ich, nicht so günstig. Hacke nicht an deiner eigenen Uni. Ist so,
also wir müssen halt beim Netzwerkadministrator vorstellen, die werden persönlich mit Studentenausweis und dann wird unsere Karte registriert und dann kriegen wir halt Rücklagen.
Ja, also wie gesagt, die meisten Netzwerkadministrator, die irgendwie MC-ESE-Schein haben, die würden das niemals irgendwie peilen. Und ist einfach so, sorry. Und selbst wenn du Zettel beilegst, irgendwie, wenn du die Dinger verkaufst, irgendwie lesen sie das und dann wissen sie Bescheid. Das passiert einfach nicht. So, um mal den so ein bisschen den Anwalt der IEE so ein bisschen zu spielen, was demnächst kommt oder was die Firmen denken, es würde ihre Probleme lösen, das ist Port-Based Security nach 802.1x. Das geht davon aus, dass bevor sich jemand anmeldet an den Access-Punkt oder mit der Anmeldung, ein Zertifikat übersendet wird und daraus ein temporärer Webschlüssel erzeugt wird, der eine Gültigkeit hat von, sagen wir mal, 4 Stunden. Das heißt, Moment. Lass mich mal ausreden. On top of ist immer noch Web. Es wird immer noch der alte blöde Webstandard benutzt. Der ist nicht verbessert worden, da ist gar nichts dran geschraubt worden. Das bedeutet, habe ich wirklich Kommunikation, die 4 Stunden lang dauert, die sehr wichtig ist und jemand hat seinen iPad daneben gelegt, dann hat er die eventuell komplett aufgemacht. Also es nutzt nicht so richtig viel. Dazu kommt noch das Schöne, dass dass im Augenblick darüber eAP MD5 vergibt keine MD5, vergibt keine Webkeys, kannst du also nicht benutzen. Da gibt es zwar Radioserver, die das machen, ein paar mehr. Und der einzige Radioserver, der eAP TLS mit Zertifikaten spricht, ist ein Microsoft-Produkt, das in ungefähr 120 Easy Installments aufzusetzen ist. Das will man nicht wirklich.
Ja, vielleicht. Vielen Dank, also Hako, für diesen Realitätsabgleich. Ich meine Entscheidung, die Realität weitgehend zu ignorieren, ist damit mal wieder stabilisiert worden. Aber vielen Dank auch für den anderen Sache. Es gibt da, das habe ich vergessen, es gibt ein Paper von der NASA, die eigentlich so eine ähnliche Struktur hatten. Die sind allerdings so clever, dass irgendwie das Web nur als Kommunikation und dann SSL teilweise aufsetzen. Aber Hako hatte da, glaube ich, auch noch was Finsteres. Gib mal Hako ganz kurz nochmal.
Ach so, ganz kurz, bevor du IPsec zu stark propagierst. Hast du mal versucht, in einer heterogenen Umgebung mit Linux, Macintosh und Windows-Benutzer einen Client zu finden, der das macht?
Ja.
Also ich kenne noch mal Leute, die...
Nein, das willst du nicht.
Nein, wir haben aber nette Leute, die diese wirklich üble Arbeit auf sich genommen haben. Und du hast völlig recht, ja, es stinkt. Aber sag mir mal, was man ansonsten empfehlen soll. Es gibt nichts Besseres. Es ist die beste, schlechteste Lösung.
Also noch eine Frage.
Ja, aber da war Dubi noch, Entschuldigung, zuerst.
Ja, wir haben in der Köln-Bonner Gegend mal versucht, dann Realitätsabgleich zu machen. Wir haben etwa 500 Netze gefunden mit einer 12-Dezibel-Antenne. Also es war was auf dem Auto ein bisschen wild aussieht, aber mit dem man als Amateurfunker durchgehen kann. Wir konnten die Netze bis zu 70 Stundenkilometer Vorbeifahrgeschwindigkeit erkennen. Von diesen 500 Netzen benutzen 28% Web, also noch schlimmer als bei Hako. Zu diesen Netzen gehören unter anderem 58 unverschlüsselte Netze in der Deutschen Telekom Hauptverwaltung. Also das können auch mehr sein, das sind halt so viele Netze, dass unsere Software das nur noch mit Mühe auflösen kann. Allerdings benutzt die Deutsche Telekom wenigstens den Hidden SSID. Das heißt irgendwie, man braucht mehr als 30 Sekunden, um da was zu finden. Und bei den vielen Netzen, da ist das richtig Arbeit bei der Telekom.
Und die Namen sind so T-Netz 1 bis T-Netz 50?
Nein.
Schade.
Aber es gibt sogar ein verschlüsseltes Netz da in der Deutschen Telekom, das nennt sich irgendwie Team Cisco. Also die Netze sind größtenteils offen, größtenteils nicht hidden, auch so Finanzdienstleister, Rechtsanwaltskanzleien, alles gar kein Problem. Soweit wir das absehen konnten, größtenteils auch kein MAC-Filtering. Wir haben dann neben dieser Analyse auch mal versucht, eine rechtliche Analyse zu machen. Und soweit wir da gekommen sind, ist es so, dass das Abhören von unverschlüsselten WLAN-Verkehr grundsätzlich nicht strafbar ist, dass die Benutzung von unverschlüsselten WLANs für eigene Zwecke grundsätzlich nicht strafbar ist. Natürlich nicht, wenn man etwas kaputt macht oder so, aber Surfen und so ist...
Klaus, recht,
das ist alles in Deutschland nicht strafbar.
Ja, aber
auch das Entschlüsseln von WLANs, das ist das Interessante, das Entschlüsseln ohne Traffic mitzulesen. Das heißt, man gibt nur an, das WLAN von sowieso hat den Key sowieso, ist grundsätzlich nicht strafbar. Plus das Mitlesen dann ist möglicherweise strafbar. Das sollte jetzt niemand so sehen, als ich mache das jetzt mal und gehe damit zur Bildzeitung und wundere mich dann, wenn trotzdem ich eine Hausdurchsuchung habe. Aber die interessante Sache ist, was vielleicht Rüdiger dann doch den Sinn zeigt, was Web bringt. Ich kann jemanden ins Gefängnis tun, wenn ich Web anhabe. Das ist vielleicht ein Vorteil, zumindest wenn er mich erpressen will oder so. Noch eine weitere Sache, so von wegen des Realitätsabgleichs, warum die Leute denn Web benutzen und das so unsicher, wäre ja so unsicher. Der Aufwand, ein webverschlüsseltes Netz da rein einzudringen, ist meiner Erfahrung nach nicht geringer als der Aufwand, in ein kabelbasiertes Netz einzudringen, indem du irgendwie dem Pförtner guten Tag sagst und irgendwie zum nächsten Ethernet-Port marschierst oder nachts vorbeikommst. So gesehen ist das gar nicht so schlimm.
Also ich mag Pförtner, aber wenn ich irgendwas machen sollte, was vielleicht nicht so von allen ohne Einschränkungen gebilligt wird, dann möchte ich eigentlich auch keinen Kontakt mit den Pförtnern haben. Also insofern klar. Also, aber nee, wie gesagt, also vielen Dank. Also es ist halt das Problem, dass also wenn sich 28% irgendwie gar nicht verschlüsseln, dann vergesst einfach den Teil meines Talks. Also das sind dann 72%, gell? Ja. Nicht verschlüsselt insofern, ja. Und wie gesagt, aber Leute, wollte ich noch einen Hinweis machen. Also wenn ihr mal guckt, was mit der Juristerei ist, also wenn ihr mal guckt, also zum Beispiel also diese Schill-Prozess, das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Also inzwischen ist es also diese Rechtsprechung ist sich nicht einmal zu schade, da jemanden, der also so offensichtlich, so publik, also kumswirksam Recht bricht. Also das deutsche Rechtssystem ist auch in so einem Zustand, dass also wenn ihr halt ungewaschene Hacker seid, ihr euch nicht auf solche Rechtssachen irgendwie verlassen solltet. Insofern sind passive Angriffe durchaus auch für die Nerven und die weitere Karriereplanung tendenziell zu empfehlen. Also wenn man überhaupt sowas macht.
Vielleicht noch eine Frage, und zwar, also bevor es jetzt zu dem Verriss von IPsec kommt, wollte ich halt einfach mal grundsätzlich fragen, wie wäre denn sowas abzusichern idealerweise, zum Beispiel an einer Universität? Und dann gibt es noch dieses PPP over Ethernet, was halt, glaube ich, auch einige Leute versucht haben, da quasi solche Tunnel zu bauen. Was haltet ihr davon? Hat da jemand Erfahrungen mit? Also dann halt irgendwie IPsec, und was ist so die Alternative?
Ja, also wie gesagt, also Hakko wird gleich auf IPsec draufhauen. Es ist natürlich alles Overhead, Punkt. Muss man einfach einräumen, auch diese finsteren PBB-Konstruktionen. Oder was sagen wir mal, Hausmittel ist natürlich, und wenn man, sagen wir mal, sehr eingeschränkt ist, dann kann man auch SSH-Port-Forwarding sich mal angucken durchaus. Also es gibt schon ein paar Hack-Konstruktionen, aber ich denke, IPsec bei allen Haue, die ich jetzt kriegen würde, ist nicht so katastrophal, dass man es nicht mal probieren sollte. Hau mich, Hakko. Gut. Also wie gesagt, also für sagen wir mal schnelle Hacks würde ich mir durchaus mal das SSH Port Forwarding mal überlegen. Also das denke ich, kann man auch.
Hallo?
Okay. Also das ist, sagen wir mal, so diese ganzen SSH Port Forwarding Hacken, die es ist wie Epoxylharz, hält irgendwie zusammen für kürzere Zeit. Also insofern. es ist aufwendig. Es ist, man kann es hacken, aber was spricht denn eigentlich gegen diese Idee mit, wenn ihr eine große Installation habt, dann solltet ihr IPsec machen, weil das ist irgendwie im Moment auch selbst in dem Verriss-Paper von Nils und Schneier steht drin, SSH, IPsec ist immer noch das mit Abstand Beste, also was rumläuft. Und ich muss es auch nochmal sagen, ich bin ja als Kryptograf jemand, der sich über jede Schwäche freut und so weiter und dann irgendwie stolz gebrust irgendwie rumläuft, aber so schlimm ist es nicht. Es ist sehr, sehr, sehr aufwendig, aber es ist nicht so traurig wie das andere, was im Moment rumfleucht. Und nochmal, also diese ganzen SSH-Sachen, die sind auch nicht richtig performant.
Ich hätte noch eine Anregung an die Community, weil ich das auch immer mehr sehe, dass es Privatleute gibt, die das einfach so machen, die setzen einfach bewusst kein Web ein. Und die sagen auch in ihren Basisstationennamen OpenNet oder irgendwie sowas, geben vielleicht noch eine E-Mail-Adresse an. Und wenn du halt dran vorbeifährst, darfst du halt, weil sie halt zum Beispiel ein Internet-Flatrate haben oder so.
Bist du damit Telekom-Anbieter? Bist du damit schon Telekom-Anbieter?
Nein, bist du nicht.
Sicher?
Das Problem wäre, dass eigentlich, wenn jemand jetzt bewusst damit sich einloggt und dann Unfug baut, dass dieser arme Mensch dann haftbar wäre. Und wenn ihr sowas entdeckt, bitte Weise benutzen, baut keinen Scheiß irgendwie. Und wenn ihr sowas machen wollt, fände ich gut irgendwie. Ihr kriegt dann auch die Hilfe, wenn ihr das da reinschreibt in den Weg.
Ja, wobei ist es wirklich halt ein Problem, offene Netze halt herzustellen. Also es gibt halt, wir sind nicht mehr, die Internet ist nicht mehr die Hackerspielwiese, ein bisschen schwierig zu handhaben, aber im Prinzip gutartige Menschen. Es ist einfach jetzt ein Abbild von der Realität und insofern weiß ich nicht, ob ganz offene Netze wirklich so gut für die Schlafhaushalt sind. Also muss man halt prüfen, also wie gesagt, und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass diese Juristerei eigentlich klappelig sind, wenn du irgendwie offenen Access machst und zumindest das irgendwie zu Protokoll gibst. Ich weiß nicht, ob da nicht irgendwie ein Rudel gut rasierter Juristen irgendwie auf jeden Fall dann irgendwann.
Das
ist
ja,
blöd ist, glaube ich, immer eine akzeptable.
Das ist nicht nur bei der Telekom ein, ich meine, das willst du.
Ja, gut. Also, was? Dummheit ist nicht strafbar, das ist doch günstig. Ja. Gut, so. Okay, noch Fragen oder sind wir schon overtime?
Ich habe keine Ruhe.
Ja.
Zum Thema Realitätsabteilung, vielleicht noch die Wortspende von einem Administrator des Finanzdienstleisters.
Ja.
Wir brauchen intern keine Verschlüsselung, wir haben ja eine Fernung.
Eine Fernung? Ich habe nicht verstanden. Firewall, ach so, ja. Ja, Firewall ist was Fantastisches. Also. Will man haben. Von beiden Seiten.
Hallo.
Da ist noch eine, ja.
Ja, ich gucke nur um die Kreuz aus. Wir schlagen uns damit ein Geschäft vielleicht um, zu diesem Schleifen.
Ja.
Das kostet einfach sehr viel Arbeit. Also kann ich bestätigen, dass bei uns auch sehr viele Netze offen sind. Eine Frage noch: Was hältst du von EAP, was Cisco und Apple jetzt in ihre Access Points eingebaut hat?
Habe ich jetzt nicht angeguckt, ehrlich gesagt.
Da soll ja irgendwie dieser Initialisierungssektor schnell wechseln und soll
eigentlich. Da kann ich dir nur amtlich sagen, es ist Schrott. Also schnell wechseln, also brauchst du ein bisschen mehr. Also das ist so irgendwie so Hausmänner-Kryptografie, irgendwie so schnell Schlüssel wechseln.
Ich habe es mir nicht angeguckt, ich weiß.
Also es ist, die Schlüsselwechsel hilft ja nichts. Du hast ja irgendwie wie Kollisionen zum Beispiel, du hast nach einem Geburtstagsparadoxon halt irgendwie nach einer gewissen Menge Statistik einfach Kollisionen. Und diese Sache ist da und dann hast du schon Schlüssel bei. Also du hast, pass mal auf, du hast Kollisionen irgendwie, wenn du eine Datenrate hast, auch wenn du den Schlüssel dauernd wechselst, das ist einfach ein statistisches Grundstudiumsübungsblatt. Du hast Kollision und damit hast du den Schlüsselstrom. Und jetzt hast du noch zusätzlich RC4 mit den Schwächen, dass du vom Schlüsselstrom gleich zurückschließen kannst, wenn du nicht die ersten paar Bits verwirfst. Also sagen wir mal, es ist alles sehr, sehr hotfix, sehr. Es gibt auch noch ein IEEE G22 oder sowas, wo sie den IV länger gemacht haben. Das ist alles Hausmänner-Kryptographie. Also es ist alles Schrott. Aber es ist. Ich habe es also auch überflogen auf das IEEE, die haben jetzt noch weitergearbeitet. Es ist keine schlechte Idee, sagen wir mal, den IV. Was?
Es geht nur in eine Richtung.
Was genau?
Da wird der Key nur in eine Richtung dauernd ausgetauscht.
Key in eine Richtung?
Ja, ja, bei ERP, so wie diese eine Firma das versteht, ist es so, dass der Client, glaube ich, immer noch denselben Schlüssel behält, aber der vom Accesspunkt für den Client gesetzte häufiger getauscht wird. Also es ist Bullshit.
Also nur noch mal zur Erinnerung, ja, es ist so bullshitig, dass ich Schwierigkeiten habe, das zu verstehen. Also es sind ja... sind geheime Schlüssel auf beiden Seiten, ist der gleiche. Und dann bin ich der IV und ich bin der Accesspunkt und wechsle den häufiger, aber übertrage die Informationen, mit denen ich einfach mit dieser komplizierten Verkettungsoperation, also diesen Geheimschlüssel und die anderen einfach verketten, also nichts Kompliziertes XOR, sondern nebeneinander schreiben und habe den neuen Schlüssel und das ist dann Cisco. Hm? Ja, okay, gut, also... Ja, okay. Nee, also Konstanz wäre nett, wenn ihr die eure IPsec Sorgen da mal veröffentlichen würdet, weil also ich denke, ja, ist IPsec ist halt irgendwie ein Standard und ein Standard sind Dinge, aber wir müssen irgendwie mal in die Richtung. Also es hilft alles nichts. Also wirklich die Empfehlung, wenn ihr irgendwas zu Hause machen wollt, wo ihr keine 20.000 Ports habt in der Regel, dann kann man sich mal gucken, ob man das nicht mit ein paar Zeilen Shell Script und SSH Port Forwarding dann macht. Ansonsten sollte man aber halt mittelfristig doch IPsec angucken. Also da gibt es wirklich keine Alternative, trotz allen Ärgers darüber. Jupp.
Ja, hier nochmal wegen Realitätscheck. Also ich habe am 23. jemand abgeholt am Münchner Flughafen und habe das Notebook dabei gehabt. Schalte es ein. Machst halt ein Netzcam auf, weil du Mail schreiben willst und kriegst einen aktuellen heißen News-Ticker. Du bist ja auch irgendwie hart, das.
Ich meine, Bayern ist sowieso härter und am 23. passieren komische Sachen, aber. War das auch noch der französische Strauß-Flughafen?
Nein, diese Flughafeninstallation, das ist ein Dienst. Wirklich.
Das ist ein Feature.
Ja, sie haben es noch nicht verpackt, das zu verschlüsseln, weil das wäre einfach zu schade, jemanden, der gerade in der Lounge sitzt, irgendwie den Schlüssel vorbeizubringen oder dem Zettel hinzuschmieren.
Nein.
Deswegen scheißen die einfach drauf.
Ja.
Ja? Und du kannst natürlich von deinem Nachbarn sehen, was er da gerade treibt.
Das dürfte, glaube ich, sogar, also wenn du es versehentlich tust, also nicht verboten sein.
Genau das ist das Problem, dass es völlig trivial ist, in einer großen Umgebung das auszurollen. Deswegen verzichten die ganzen Firmen drauf, wie jetzt bei dem Flughafenbeispiel oder eben auch wenn man es seriös betreiben möchte mit internen Apps, muss man internes VPN zu den einzelnen Clients ausgerollt haben. Das mag zwar für den Einzelnen auch ganz lustig sein, das selber zu machen, aber in einer Umgebung von 20.000 Clients.
In der Tat, ich habe damit auch keine Probleme, wenn wir offene Netze haben, allgemein Zugang, freies Internet für alle und alle Informationen frei. Aber ich rede hauptsächlich wirklich von Krankenhäusern. Ich habe keine Lust, dass die Krankendaten irgendwie einfach rumfliegen. Also ich rede einfach jetzt, um es mal ganz klar zu sagen, wenn da große Firmen mit einem großen T oder so irgendwie ihre Netze offen machen oder Debil oder sonst andere Companies, dann... die an irgendwelchen interessanten Sachen entwickeln, dann ist das nicht so meine Hauptsorge. Aber es gibt halt Leute, die im Bereich, sagen wir mal, wo wirklich schützenswerten Daten sind. Und da muss ich halt sagen, da muss in Krankenhäusern zum Beispiel einfach Authentifizierung auch da sein. Was ja auch schlimm ist, also die Krankenhäuser haben aus Kostengründen ja WLAN teilweise da, auch im sicherheitskritischen Bereich teilweise. Also da können ja ganz horrorartige Szenarios dann kommen.
Der Punkt ist eigentlich, dass der
es
Punkt
ist schwierig.
WLAN zu haben, ist einfach so sexy, dass man es haben will. Aber eigentlich darf man es nicht machen, wenn man sich nicht vorher intensiv Gedanken darüber gemacht hat.
Wie so vieles.
Weil sein Netz ist sicher kriegt.
Ja. Nein, aber wirklich die Bitte, also es gibt Daten, die schützenswert sind und auch hier Jungs, also Mädels, es gibt durchaus auch bei uns Sachen, die vielleicht nicht unbedingt allgemein abhörbar sein sollten. Und da sollte man sich halt mal darauf einstellen, dass Web Wireless Äquivalent Placebo ist. Also es ist einfach nichts. Also es ist keine Sicherheit. Und da hat Felix Tiraden gegen den Web durchaus recht. Es ist teilweise schädlicher, so eine Sicherheitsemulation zu haben, als gar keine. Also insofern gibt's also sind sehr viele Netze, wo ich mich rum sind einfach offen. Ja, all your base are belong to us, kommt rein, wenn es langweilig ist. Ich kann das durchaus verstehen, es ist auch eine in meinen Augen eine durchaus tragbare Philosophie, Sachen offen zu machen und so. Aber es gibt halt Sachen, die zu schützen sind und Leute, die dafür verantwortlich sind, dass die geschützt werden sollen, bitte halt kommunizieren, dass Web keinerlei Schutz ist.
Bei Welchner ist auch die Sache, man muss es auch unter zwei Aspekten betrachten, das ist meine Meinung. Einerseits technisch gesehen ist es irgendwie eine coole Sache. Ja, was wir gesehen haben, war von Lisa, das macht einfach Spaß, eine nette Sache, man kann gut dran ein bisschen rumhängen. Okay. Der anderen Seite, diese ganze Encryption-Geschichte, verstehe ich gar nicht, was sich die Leute darüber so aufregen. Das ist einfach Spiel zur Kryptografie, das hat man ziemlich schnell festgestellt. Und jetzt basteln sie da seit mittlerweile Jahren dran rum und patchen an Ecken und Enden. Ist alles Schnickschnack. Ich meine, das ist einfach Encryption ausschalten, ist doch die beste Emulation von Ethernet, was wir seit 25 Jahren haben. Das ist genau dieselbe Geschichte und wir können auch seit 25 Jahren leidlich, aber irgendwie doch ganz gut auch mit Ethernet leben. Ja, und es gibt einfach genügend technische Möglichkeiten, ob jetzt IPsec nun das geeigneteste ist oder ob jetzt irgendwie dedizierte SSH-Tunnel das sind oder ob meine proprietäre VPN-Lösung ist, was auch immer. Es gibt einfach genügend technische Möglichkeiten, um diese Sachen abzusichern und Aufwand ist es immer. Wenn man Security haben will, muss man halt einen gewissen Aufwand dafür treiben, das ist richtig, aber ich verstehe aber nicht die Diskussion, dass man sich damit so lange abgeben kann, vielleicht ist es von der kryptografischen Seite her, darüber zu diskutieren, dass da sich so ein paar Nachwuchskryptografen irgendwie an einem neuen Verschlüsselungsverfahren oder eben nicht ganz so neuen Verschlüsselungsverfahren versucht haben.
Vielleicht ein Einwand, im Prinzip recht, aber du hast keine, wenn du irgendwie du mit 70 durch die Bonner Innenstadt fährst, hast du keine 70 Ethernet-Kabel, die auf einmal in dein Auto fliegen, oder? Ja, aber du bist intelligenter als ein deutscher Professor, insofern ist es möglicherweise kommunizierbar, dass es ein Unterschied ist, ob du irgendwo reinläufst ins Haus oder ob du dein iPad ist. Wenn nicht, dann bewerb dich bei der Universität, wenn du das nicht verstehst. Insofern. Nein, einmal mal ganz ernsthaft. Es sind doch, also da müssen wir doch mal wirklich, es sind doch unterschiedliche Angriffsszenarien, indem du einfach rumläufst und klack, klack, klack. Oder dir wirklich die Mühe macht, den Partner zu hacken und so weiter. Also das ist doch nachvollziehbar. Also wie gesagt, also ansonsten geh dann zu den, es sind noch ein paar ungehackte Dönerläden, glaube ich, in Berlin Mitte. Also insofern ist das, glaube ich, eine lohnenswerte Sache. Also es ist ein qualitativer Unterschied, wenn du die Abstrahlung einfach per Haus geliefert kriegst, beziehungsweise dein Rechner genötigt wird, sich dort einzulocken. Gut. So, ist hier jetzt noch eine? Zwei
Fragen? Also, um da auch nochmal was zu sagen. Das Schlimme ist ja, dass sich diese Sachen auch in britischen Bereichen ausbreiten.
Jupp.
Ich habe gerade gehört, Siemens hat wohl für Wayfair schon medizinische Geräte.
Ja.
Da und da wird dann schlecht. Naja, da passiert dann erst wieder was große Katastrophe.
Richtig, sehr richtig. Also vielen, ja, richtig. Definitiv, ich darf den letzten Jahr an den Chaos-Ausblick machen. Wir werden richtig viel Spaß haben, wenn alle Aufzüge am Netz hängen und dann irgendwie nur noch in ungerade Sachen fahren oder jeden Morgen nur noch auf Stockwerk 23 halten oder so. Ja, es ist, denke ich, hier ein Ort, wo man diese Implikationen von Technik durchaus mal auch mal erwähnen sollte. Okay.
Ja, angeblich ja. Und das Informations- und Presseministerium auch.
Das bedeutet, dass man sämtliche Reisepläne des Ministers irgendwie hat demnächst.
Für den medizinischen Hex, nur das ist, falls ihr das wissen möchtet, alle modernen Herzschrittmacher sind über Funk programmierbar.
Oh, gut. Oh Gott.
Ja. Ich denke, es ist eine Sache darüber zu diskutieren, wie man diese Schwäche wieder ausmerzen kann oder ob man es überhaupt will. Eine zweite ist, und ich glaube, das ist in deinem Vortrag gut angekommen, vielleicht aber nicht wirklich jedem bewusst, ist, dass man darin merkt, welche Rolle die Sicherheit beim Design von Produkten spielt. Das heißt, dass wir bei Kommunikationsprodukten wahrscheinlich einen 30-köpfigen Stab haben, der sich darüber unterhält, ob das Gehäuse rundeckig, blau, grün oder gelb ist. Sich aber zwei Leute, die man irgendwo aus einer staubigen Schublade herausgezogen hat, sich mal zur Abwechslung nicht mit dem 23. Reimplementieren von Printf, sondern mal mit Security beschäftigen, weil das haben sie eh noch nicht gemacht und das ist sicher mal lustig. Also ich denke, solange Security diesen Stellenwert hat, werden wir natürlich auch noch die nächsten Jahre sehr viel Spaß haben, was ja auch nicht besonders negativ ist.
Gut. Müde? Ja, gewonnen. Alles klar, vielen Dank.
Ja, prima. Jetzt mal den Schluss noch viel größer.
Das ist nicht witzig.
Ja.
Danke.
Abstand. Ich würde gerne. Woher habe ich kaum die Telekom beleidigt? Ich bin leider wenig zu spät in den Fotokiegel. Ich habe jetzt die Internetadresse da gesehen. Ist das die Adresse, wo der Vorgang ist?
Ja,
wenn ich Hardware suche, ist das wichtig, welche?
Ach, dieser.